Johannes der Täufer, leidenschaftliche Überzeugung, Jesus, nicht ich, Jesus. Darauf kommt es ihm ganz persönlich an. Nicht, was wir tun, ist entscheidend, sondern die Motivation, warum wir Dinge tun. Was ist die treibende Kraft meines Lebens? Kommt sie aus mir selbst heraus oder bewegt mich Gottes Liebe und seine Macht? Johannes der Täufer konnte mit Überzeugung sagen, in meinem Leben möchte ich mich dafür einsetzen, dass Jesus Christus und dass Gottes Ordnungen immer mehr Gestalt annehmen. Das war seine Lebensmotivation. Und darum konnte er so sein, wie er war. Ich möchte uns diesen Johannes vorstellen. Er hatte eine richtige, tragfähige, geistliche Grundeinstellung in seinem Leben. Gott gegenüber, Jesus gegenüber, aber auch den Menschen gegenüber. Er ist ein Mann, der in seiner ganzen Art auf der einen Seite sehr vorbildlich war, aber auf der anderen Seite auch zutiefst demütig. Sein Leben und seine Lehre stimmten überein. Sie bildeten eine untrennbare Einheit. Und immer wo Leben, Reden und Sein eine untrennbare Einheit bildet, verbunden mit Glauben, ist es vorbildlich in meinen Augen. Ganz gleich, wer wir sind und ganz gleich, wie wir sind. Jesus sagte über ihn, er sei der größte Prophet, der je von Gott berufen wurde. Und schon kurz nachdem er auftrat, ist dieser junge Prophet Anziehungspunkt für viele, viele tausend Menschen. Pharisäer, Sadduzäer, Soldaten, Zöllner, einfache Menschen, alle lauschten gespannt an den Worten. Priester und Leviten wurden gesandt und befragt, wer bist du eigentlich? Und sogar der König Herodes Antipas erbebte vor ihm. Heute noch fesselt uns sein Lebensbild, sagt es uns doch unmissverständlich, wie kraftvoll und wie gewaltig geistliches Leben sein kann. Dieser Mann sagte, als er gefragt wurde, wie er zu Jesus Christus steht, Jesus muss ganz groß werden. Ich muss dahinter zurücktreten. Ich bin nicht so wichtig. Wörtlich sagte er, er muss wachsen, ich muss abnehmen. Ich möchte uns diesen Mann ein wenig vorstellen. Ich möchte ihn uns aber auch unter einem Aspekt vorstellen. Ich mache mir große Sorgen über die Zukunft vieler Gemeinden und Kirchen heute. Wir leben heute in einer Zeit, wo es sehr stark um Emotionen geht. Ich muss was fühlen, dann geht es mir gut. Ich muss Glauben fühlen können, dann geht es mir gut. Wenn ich eine super tolle Lobpreiszeit habe, dann geht es mir gut. Und ich beobachte mit großer Sorge, dass oft geistliches Leben nicht in die Nachhaltigkeit kommt. Was ist denn, wenn eine Krise im Leben kommt? Wenn das lockere emotionale Sein nicht mehr so funktioniert, bin ich dann auch noch Christ? Bin ich dann auch noch bodenständig? Habe ich dann auch noch Vertrauen in Gott? Johannes der Täufer, wir werden das am Ende des Lebensbildes sehen, wurde enthauptet. Aufgrund seines Glaubens hat er viel leiden müssen. Er hat es nicht leicht gehabt. Aber er hat sich für Gott und für seine Ordnung, für seine Welt eingesetzt. Er hat den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, angenommen. Und er hat nur wenige Jahre wirklich intensiv gewirkt. Und als Jesus dann selbst auftrat, er war ja der Wegbereiter Jesu Christi, ist er in die zweite Reihe zurückgetreten. Er wird weiterhin einen guten Dienst gemacht haben, gar keine Frage. Nachhaltigkeit im Glaubensleben. Es wird ein großes Thema sein in vielen Kirchen und Gemeinden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Das ist meine feste Überzeugung. Gefestigt zu seinem Glauben. Mit Leidenschaft in der Nachfolge Jesu Christi zu stehen. In den Höhen und in den Tiefen des Lebens. Das lerne ich von Johannes. Schauen wir uns mal einige Stationen seines Lebens an. Zuerst einmal wächst er in einem gläubigen Umfeld auf, in einem priesterlichen Elternhaus. Johannes war der Sohn des Priesters Zacharias und seiner Frau Elisabeth. Sie war mit Maria, der Mutter von Jesus, verwandt. Und wir lesen im Lukas-Evangelium, dass die Geburt der beiden Söhne, Jesus und Johannes, jeweils von Engeln angekündigt war. Beide sollten Gott dienen. Johannes ist 6 Monate vor Jesus geboren worden. Nicht? Und beide waren Gott geweiht. Gott geweiht für einen besonderen Auftrag. Johannes der Täufer, eben der Wegbereiter Jesu Christi. Und Jesus Christus, wissen wir ja, der Messias, der Erlöser, der ans Kreuz gegangen ist. Der Engel Gabriel sagte über Johannes, Gott wird ihm eine große Aufgabe übertragen. Er wird weder Wein noch alkoholische Getränke zu sich nehmen. Schon vor seiner Geburt wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Und er wird viele in Israel zu Gott, ihrem Herrn, zurückbringen. Entschlossen und stark wie der Prophet Elia wird er das Kommen des Messias vorbereiten. Wie die Väter werden auch die Söhne wieder Gott dienen und die Ungehorsamen wieder Gottes Willen erfüllen. Und das ganze Volk wird bereit sein, dem Herrn, also Jesus Christus, zu empfangen. Dieser junge Mann wuchs in einem gläubigen Elternhaus auf. Er wurde sicherlich von seinem Vater auf seinen zukünftigen Dienst vorbereitet. Er wird vieles gesagt bekommen haben, wie Gott denkt. Er wird gewusst haben, wer Gott ist. Und er wird schon in jungen Jahren auch ein klares Ja gehabt haben zu dem Weg, den Gott sich mit ihm vorstellt. Sonst wäre er ja niemals in Dienst gegangen, wenn er sagt, will ich nicht, dann hätte er es nicht gemacht. Ne? Aber er hat es. Und ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, dass ich persönlich weiß, was ist denn mein Auftrag, den Gott mir ganz persönlich gibt. Wo soll ich einen Beitrag in dieser Welt leisten, sei es als Mutter in der Kindererziehung oder in meinem Beruf oder an einem Ehrenamt oder in der Gemeinde? Es gibt viele Möglichkeiten. Gott hat für jeden von uns einen genialen Plan, ob alt, ob jung, völlig egal. Und in diesem genialen Plan, wenn wir ihn kennen und umsetzen, wird unser Leben aufblühen und eine tiefe, tiefe Sinnerfüllung bekommen. Das war bei Johannes so und das ist heute auch so. Dann, mit 30 Jahren, das war damals so üblich, begann sein Dienst. Wir wissen wenig vorher in den Kindertagen, wie wir auch von Jesus kaum was wissen, aus Kindertagen. Nicht? Erst der Dienstbeginn wird uns aufgezeichnet. Wahrscheinlich war Johannes mit Sicherheit war 30 Jahre alt und er trat in den priesterlichen Dienst für Gott. Und das Interessante ist, um herauszufinden, was jetzt dran ist, haben sich alle großen Gottesmänner zuerst einmal in die Einsamkeit zurückgezogen, in die Einsamkeit im Regelfall in die Wüste. Ja? Und so auch hier. Dort fastete und betete er, bis ihm klar wurde, was sein persönlicher Auftrag ist. Auch das lesen wir in der Bibel, Markus 1 und folgende. Dieser Bote war Johannes der Täufer. Er lebte in der Wüste, taufte und verkündigte den Leuten, die zu ihm kamen, ändert euch vom Grund auf und kehrt um zu Gott, damit er euch eure Sünden vergeben kann. Lasst euch taufen von mir. Viele Menschen aus der ganzen Provinz Judäa und aus Jerusalem und kamen, um Johannes zu hören. Sie bekannten ihre Sünden und er taufte sie im Jordan. Vielleicht einmal bis dahin, auch das ist interessant, die Menschen werden nicht getauft auf Jesus Christus. Jesus Christus ist ja noch gar nicht aufgetreten, Jesus Christus ist ja noch gar nicht gestorben. Sie werden getauft in eine sogenannte Bußtaufe. Das heißt, der Mensch bekennt, dass er Fehler gemacht hat vor Gott, dass er nicht so gelebt hat, wie Gott es sich vorstellt. Und Johannes hat ihm deutlich erklärt, wie Gott denkt. Und die Menschen haben in sich geschlagen, nicht um sich geschlagen, und gesagt, ich lebe nicht so. Gott, ich bin vor dir schuldig. Und ich möchte das in einem sichtbaren Zeichen auch dir sagen, dass ich mich schuldig fühle. Buchstäblich werden die Sünden in diesem Bild, um dieses Bild zu gebrauchen, abgewaschen in diesem Wasser, darum diese Taufe. Und das Menschenherz wird befreit nach dieser Taufe, dann offen und sein, um Jesus Christus, die Botschaft von Jesus Christus zu empfangen. Und viele Menschen, das lesen wir ja dann in der Bibel, sind später zum lebendigen Glauben gekommen, die vorher bewusst diese Entscheidung getroffen haben, ich will mein Leben ändern. Buße heißt ja nichts anderes, als ich will mein Leben ändern. Ich will das, was dir Gott gefällt, ändern. Das tut mir leid, ich bekenne das als Schuld und ich will mich ändern. Und das haben viele Menschen damals getan. Und Gott hat diese Zeit so geschenkt. Eine sogenannte Erweckungszeit. Es hat immer wieder Erweckungszeiten gegeben. im Lauf der letzten Jahrtausende auch in der Kirchengeschichte. Große, einfache Männer haben gepredigt und viele, viele haben sich entschieden, Jesus Christus nachzufolgen. Hier war auch so eine Periode. Und wir lesen weiter in der Bibel, Johannes war sehr einfach gekleidet. Er trug einen groben, aus Kamelhaar gewebten Mantel, der von einem Lederriemen zusammengehalten war. Seine Nahrung bestand aus Heuschrecken und Honig. Boah, kann ich mir nicht so vorstellen, Heuschrecken, aber ja, nicht so der leckere, okay, den er draußen fand. Er rief den Leuten zu, nach mir wird einer kommen, der ist viel mächtiger, als ich es bin. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Schuhe auszuziehen. Ich taufe euch mit Wasser, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen, Jesus Christus eben. In der Einsamkeit der Wüste wurde Johannes zubereitet. Das war der Ort, wo Gott ihn hielt. Das war der Ort, wo die Menschen hingingen. Vor vielen Jahren waren wir in Afrika, meine Frau und ich in Tunesien, und wir haben eine Wüstenfahrt gemacht, so einen Ausflug. Und während meine Frau und andere so dieses touristische Element wahrgenommen haben auf dem Kamelreiten in die Wüste, das fand ich ein bisschen doof, muss ich ehrlich sagen, habe ich mich auf den Weg gemacht, ich bin mal in die Wüste reingelaufen. Aber immer so, dass ich noch Häuser sehen konnte. Ne? Ich wusste, wie ich auch wieder rauskomme, ist klar. Ne? So eine halbe Stunde. Und mit jedem 100 Meter, mit jedem wurde es stiller und stiller und stiller und stiller. Und irgendwann hörst du gar nichts mehr. Nichts mehr. Kein Wind, kein Rauschen, nichts. Es ist absolut still. Es war eine unglaublich tolle Erfahrung, mal so in diese totale Stille zu kommen. Und in dieser Stille lebte Johannes. Was meint ihr, in was für einer engen Beziehung zu Gott er stand? Wie aus dieser Stille heraus Leidenschaft wachsen konnte? Und wie er Gott in einer ganz anderen Art und Weise gespürt hat und ihm nah war? Und wie er eine Kraft von Gott bekommen hat, dann auch zu den Menschen, die zu ihm gekommen sind, mit Vollmacht zu predigen, ihnen die Wahrheit zu sagen, auch wenn die Wahrheit wehtut. Und er hatte sehr deutliche Worte, sehr deutliche Worte. Aus der Stille vor Gott heraus werden wir Christen heute zum Dienst befähigt. Auch das ist zeitlos. In der Stille hören wir auf den Heiligen Geist. In der Stille komme ich bei Gott an. Und wenn wir diese Stille nicht mehr kennen, dann wage ich einmal zu behaupten, dann kennen wir auch Gott nicht mehr. Dann wissen wir zwar viel über ihn, aber wir erleben ihn nicht in dieser persönlichen Intensität. Und darum ist diese Stille so wichtig, dieser Ort der Einsamkeit, der Konzentration auf Gott. Gottes Reden im Herzen eines Menschen ist und bleibt ein Geheimnis. Das kann nur der erklären, der es erlebt hat. Und so erlebte Johannes täglich dieses göttliche Reden. Und das ermutigte ihn, alles Vertrauen auf Gott zu setzen. So konnte er allem entsagen. Das Gewand aus Kamelhaar reichte ihm, die Ernährung auf einfachster Weise auch. Und so wurde er zum Vorbild. Ein echtes, vorbildliches Leben. Totaler Verzicht auf Luxus. Was er predigte, wurde ihm abgenommen. Das war durch sein Leben gedeckt. Seine Worte hatten Gewicht und Vollmacht. Vollmacht deshalb, weil Gott volle Macht über ihn hatte. Von Johannes lerne ich, dass ein vollmächtiger Dienst für Jesus der täglichen Zurüstung von Gott bedarf, der betenden Hände sowie eines einfachen, ehrlichen und aufrichtigen Lebensvorbildes. Zuerst muss es in unserem Leben eine geistliche Qualität geben. Und das wird die große Herausforderung sein für die nächste Generation. Diese geistliche Qualität zu bekommen und erst dann kommt alles andere. Fehlt diese geistliche Qualität, wird unser Dienst für Jesus zwar da sein, aber wird er Frucht bringen? Wird er nachhaltig sein? Wird es sogar unter Umständen Schaden anrichten? Interessant ist auch, dass der vollmächtige Dienst des Johannes diese Einsamkeit in der Wüste benötigt. Alle großen Gottesmänner kannten diese Einsamkeit in der Wüste. Jesus selbst auch. Er war ja bekanntlich auch 40 Tage in der Wüste und bereitete sich auf seinen Dienst vor. Und so konnte er predigen. Ihr Sünder, ihr müsst Buße tun. Ihr Gottlosen, ihr müsst euch Gott neu zuwenden. Nur so kann das von Gott beschlossene Gericht abgewendet werden. Ungerechte, ihr müsst nach Gottes Maßstäben fragen und nicht egoistisch richten. Und so konnte er predigen. Nach mir kommt einer. Er ist größer. Der Messias kommt, der das Erlösungswerk vollbringen wird. Diese mutigen Predigten waren Beginn einer umfassenden Erweckung und er sprach sich herum. Und die Menschen nahmen diesen langen Weg in die Wüste auf sich, zum Jordan runter, wo Johannes lehrte. Seine Predigt war konfrontativ und herausfordernd. Er war nicht gerade freundlich. Er redete die Menschen manchmal auch ihr Otterngezücht und Schlangenbrut an und so. Wenn ich das so machen würde, ich glaube, dann wäre ich die längste Zeit Pastor hier. Aber er war also wirklich sehr, sehr deutlich. Aber die Menschen waren in ihrem Herzen berührt und getroffen. Sie haben ihm das nicht übel genommen. Sie haben gemerkt, das, was er sagt, das stimmt. Ich muss umkehren, zu Gott zurückkehren. Ich muss mein Leben in Ordnung bringen vor Gott. Lukas 3, nochmal einige Bibelverse, ich lese sie euch mal vor. Die Menge fragt ihr, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, wenn ihr zwei Mäntel habt, gebt einen den Armen. Und wenn ihr zu essen habt, teilt es mit denen, die hungrig sind. Diakonie. Die Steuerannahmer kamen zu ihm, um sich taufen zu lassen und fragten, Meister, was sollen wir tun? Beweist, dass ihr ehrlich seid. Erwiderte er, treibt nicht mehr Steuern ein, als die römische Regierung von euch verlangt. Und was sollen wir tun, fragten einige Soldaten. Johannes antwortete, ihr seid keine Räuber und Erpresser. Gebt euch mit eurem Soll zufrieden, Bescheidenheit. Alle warteten sehr auf das Kommen des Christus und wollten unbedingt von Johannes wissen, ob er denn der Christus sei. Diese Frage antwortete Johannes, ich taufe euch mit Wasser. Aber bald kommt einer, der ist stärker als ich. So viel gewaltiger, dass ich nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Interessant ist dieser authentische Lebensstil, eine starke sozialdiakonische Prägung, die aufrichtig war, einen hohen Gerechtigkeitssinn, eine Selbstlosigkeit und Zufriedenheit, die sehr bodenständig war und Jesus liebend. Niemand kann Wasser predigen, wenn er selbst Wein trinkt. Das funktioniert nicht. Was Johannes sagte, war echt, war authentisch. Das war seine Leidenschaft. Ich bin für Jesus da. Ich nehme den Auftrag Gottes an. Das ist meine Leidenschaft. Und ich ermutige uns, das gleich zu tun. Diesen Auftrag, den Gott uns gibt, mit Überzeugung anzunehmen und mit Leidenschaft zu füllen. Eines Tages war es dann soweit. Dann hatte Johannes eine Begegnung mit Jesus Christus persönlich. Jesus kommt und bittet darum, dass er von ihm getauft wird. Was muss das den Johannes bewegt haben, dass er Jesus taufen durfte? Und nun ist dann die nächste Frage, was ist denn das wieder für eine Taufe? Das kann ja keine Bußtaufe sein, denn Jesus war sündlos. Was war das für eine Taufe? Es war eine Taufe, im Prinzip ist hier der Dienstbeginn von Jesus. Er wird hineingetauft in die Menschheit, hineingetauft in das Erlösungswerk und am Ende steht ja das Kreuz. Er gibt freiwillig alle Gottheiten ab und auf, um uns Menschen zu dienen bis ans Kreuz. Hineingetauft ins Leidenswerk. Das ist der Auftrag, den Johannes hier wahrnimmt. Auch das lesen wir in der Bibel. Um diese Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Doch Johannes weigerte sich. Eigentlich müsste ich mich von dir taufen lassen, sagte er. Warum kommst du zu mir? Jesus erwiderte, es muss sein. Wir müssen alles so halten, wie es von Gott aus sein soll. Da taufte ihn Johannes. Als Jesus gerade aus dem Wasser stieg, öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabschweben und sich auf ihn niederlassen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Das ist so dieses Bild, von diesem Moment auf an entledigt sich Jesus freiwillig seiner Gottheit und der Heilige Geist bemächtigt sich seiner. Alles, was Jesus jetzt wirkt, wird er in der Verbindung mit dem Vater und in der Kraft und den Impulsen des Heiligen Geistes tun. Nicht mehr aus sich selbst heraus, sondern aus diesen Impulsen handelt. So wie Johannes aus den Impulsen des Heiligen Geistes heraus handelt und dient und so wie wir es heute genauso tun können, denn wir Christen haben den Heiligen Geist in uns Und wir brauchen nur auf diese Impulse zu hören, die der Heilige Geist uns gibt. Und sie helfen uns im Leben und führen uns zu einem sinnerfüllten Leben. Welch eine Bestätigung, die Johannes hier erlebt. Sein Dienst fand hier seine Erfüllung, aber auch sein Ende. Denn Johannes' Dienst ist hier zu Ende und Jesu Dienst beginnt. Der Wegbereiter hat seinen Dienst getan. Der Wahre kommt jetzt, Jesus Christus. Und 40 Tage später, als Jesus aus der Wüste herauskam, sieht Johannes Jesus. Johannes hat eine ganze Menge Menschen in seinem Gefolge, auch einige Jünger. Und was sagt er zu diesen Jüngern? Da, das ist der Mann, das ist das Lamm Gottes, ist dieses Wort, das ist der Erlöser. Liebe Jünger, da müsst ihr jetzt hingehen, ich bin nicht mehr so wichtig. Ich bin jetzt in der zweiten Reihe, ich kann doch einen Dienst tun, ich helfe, begleite das auch alles, aber ich bin jetzt nicht mehr so wichtig. Da ist der wichtige Mann. Auch das ist eine unglaubliche Größe, die er hat. Eine unglaubliche Größe. Zu entdecken, wann muss er in der ersten Reihe stehen und wirken? Und wann muss er zurücktreten in die zweite Reihe, um zu dienen? Und das tut Johannes. Und auch das ist ein ganz wichtiger Bereich für uns heute. Es gibt Phasen im Leben eines Christen, da muss ich aktiv unterwegs sein. Und Jesus wird mich führen, wird mir Kraft geben, wird mir Segen schenken. Aber es gibt auch eine Phase, wo ich in die zweite Reihe zurücktrete. Wo es vielleicht ein anderer anders, vielleicht sogar besser macht als ich. Jo, das lerne ich auch von Johannes hier. Das ist wahre Größe, sich um Jesus Christus willen zurücknehmen zu können. Jesus selbst hat einmal zur gelebten Jüngerschaft in Lukas 17, Vers 10 gesagt, das gilt für euch, wenn ihr in meinem Dienst alles getan habt, was ich euch aufgetragen habe, dann sagt, wir haben nur das getan, wozu du uns berufen hast, was zu unserem Auftrag gehört. Luther übersetzt, wir sind nur unnütze Knechte. Finde ich nicht so glückliche Übersetzung, nicht? Aber wir haben das getan, was zu unserem Auftrag gehört, nicht mehr und nicht weniger. Und auch hier muss ich etwas deutlich sagen. Wenn ich morgen nicht mehr leben sollte, meint ihr, dass dann diese Welt stehen bleibt? Nö, die dreht sich nochmal weiter. Dann kommt ein anderer, der weitermacht. Wir nehmen uns oft als Menschen so wichtig und meinen, wie wichtig wir sind. Wir sind es aber nicht. Auf dieser Welt sind wir Diener für Jesus Christus. Auf dieser Welt sind wir von Gott Berufende, um sein Reich zu bauen. Unser Leben dauert 60, 70, 80, 90 Jahre, keine Ahnung, wie alt man wird. Aber dann ist es hier zu Ende. Und dann beginnt das eigentliche Leben erst. Wir Christen leben, haben die Perspektive Ewigkeit. Und dort wird Gott uns eine unglaublich schöne Zukunft schenken. Hier auf dieser Erde sind wir zuerst einmal Diener. Und auch das muss immer wieder gesagt werden. Christsein ist kein Spaziergang auf der Sonnenseite des Lebens voller Segen mit Porsche und Eigenheim. Das kann im Einzelfall mal passieren. Aber die Realität sieht anders aus. Oft ist Christsein genau andersrum. Es ist schwierig, es ist anstrengend, es ist mühsam, gegen den Strom zu schwimmen. Es ist nicht leicht, immer ehrlich zu sein. Es ist nicht leicht, in der Aufrichtigkeit zu leben. Es ist nicht leicht zu dienen. Es ist nicht, ja, merkt ihr? Und da kommen Schwierigkeiten. Und dann bedeutet es auch mal, ein Opfer zu bringen für Jesus. Ein Opfer zu bringen im Glauben. Vielleicht mal einem Kumpel zu sagen, hey, ich feiere mit dir jetzt keine Party, ich habe keinen Bock auf Alkohol und diesen ganzen Mist. Ich bin Christ, ich lebe anders und das macht mir viel Spaß, so zu leben. Habt ihr den Mut, das so zu sagen? Habt ihr den Mut? Das wäre ehrliches Christsein. Und was meint ihr, wie Gott sich dazu stellt und wie er von Gott dafür gesegnet wird? Und wie wir diese Welt verändern können mit dieser Bereitschaft, als Diener für Jesus unterwegs zu sein, in der Bereitschaft auch Opfer zu bringen. Und Johannes ist das beste Beispiel für Opfer. Das beste Beispiel für Opfer. Lass mich noch zwei, drei Gedanken sagen zum Dienst. Dienst. Was heißt Dienst eigentlich? Dienst für Jesus. Dienst im Auftrag Gottes. Zuerst einmal heißt es, Ich stehe in einer Beziehung zu Gott und werde motiviert, aus dieser Beziehung zu Gott, aus dieser Beziehung zu Jesus Christus persönlich heraus, das zu tun, wozu Gott mich beauftragt, ihm zu dienen. Dienst geschieht aus einer Beziehung heraus. Nicht, weil ich es will oder weil ich ein sozialdiakonisches Herz habe oder wie auch immer. Sondern es geschieht aus der Beziehung zu Gott heraus, aus einem Auftrag, den Gott mir ganz persönlich gibt. Dienst heißt, ich investiere Liebe in Menschen. Ich suche für den anderen das Beste. Und dafür setze ich mich ein, für Gott und für Menschen. Ein Diener sagt niemals ich, sondern ein Diener ist du fixiert. Wo kann ich dir Gutes tun? Wo kann ich dich begleiten? Wo kann ich dir helfen? Das ist Dienst. Dienst orientiert sich nicht an dem, was Menschen sagen und nicht am Urteil von Menschen, sondern alleine nur an dem Maßstab, den Gott sich vorstellt. Ich bin Gott verantwortlich und nicht den Menschen. Ich bin Gott verantwortlich und nicht den Menschen. Wenn ich mich von Menschen abhängig mache, werde ich zum Spielball von Menschen. Wenn ich mich von Gott abhängig mache, stehe ich da drüber. Und Menschen können mir nichts tun und nichts anhaben. Das ist ein Riesenunterschied. Ja? Ein echter Diener hat nur einen einzigen Zuschauer. Und das ist Gott. Und mit ihm bin ich in Verbindung. Und Gott wird mich bewegen zu einem richtigen Dienst. Ein echter Diener sagt, egal was es kostet, Jesus, du hast mir den Auftrag gegeben, ich tue es. Und ich vertraue dir, dass am Ende was richtig Gutes dabei rauskommt. Ich frage nicht, wer wird denn das bezahlen? Wie wird denn das gehen? Wie soll denn das gehen? Ich mache es einfach, weil da Gott hintersteht. Und wenn Gott dahinter steht, geschieht es. Die großen christlichen Werke, die wir überall haben, sind entstanden, weil Männer oder Frauen es einfach gemacht haben. Ist so, ne? Denk an die Archearbeit in Berlin und was weiß ich, fällt mir gerade ein. Da hat einer einen Auftrag bekommen und gesagt, egal was es kostet, ich mache es einfach. Und Gott hat sich dazu gestellt. Warum? Weil Gott vorher den Auftrag gegeben hat. Ne? Ein echter Dienst ist auch bereit, mal die Extrameile zu gehen. Ja? Voller Sanftmut, voller Liebe, geprägt von Demut. Man will dienen, nicht herrschen. Und ich beobachte mit großer Sorge auch in unseren christlichen Kreisen, wie viel Herrschergeist bei uns da ist. Wo wir andere beherrschen wollen, wo wir bestimmen wollen, wo wir Leiterschaft nicht mehr dienstbezogen gestalten, sondern ich-bezogen gestalten. Das ist kritisch. Johannes ist da ganz anders. Ganz anders. Und ein echter Dienst wird von Gott gesegnet und erzielt Frucht für die Ewigkeit. Kommen wir als letztes nochmal zurück zu dem Opfer. Ja, Johannes war derjenige, der auch einen Märtyrertod erlitt. Er hat zum Beispiel dem König Herodes Antipas sehr deutlich gesagt, dass er in den Augen Gottes ein Ehebrecher ist. Er hat nämlich seine eigene Frau verstoßen und die Frau seines Bruders geheiratet. Und das hat er ihm sehr vorgehalten, sehr öffentlich. Und das hat ihn natürlich ordentlich geärgert, dafür wurde er auch gefangen genommen und landete im Kerker. Und sein Dienst fand ein unbegreifliches Ende. Ein angetrunkener König lässt sich von der Stieftochter seiner Frau reizen und erfüllt ihr einen barbarischen Wunsch, der letztendlich den Tod des Johannes bedeutete. Wir lesen in der Bibel, auf einer Geburtstagsfeier für Herodes tanzte die Tochter von Herodias vor den Gästen und sie gefiel Herodes sehr. Der angetrunkene Mann hat sich bis in dieses Püppchen da verguckt, ne? Und dann macht er einen folgenschweren Fehler. Er tat einen Schwur, ihr jeden Wunsch zu erfüllen. Auf Drängen ihrer Mutter bat das Mädchen, schenk mir den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schale. Nun tat es dem König leid, aber weil er ihr versprochen hatte und sich vor den Gästen keine Blöße geben wollte, erteilte er die notwendigen Befehle. So wurde Johannes im Gefängnis enthauptet. Sein Kopf wurde dem Mädchen auf einer Schale übergeben, die sie ihrer Mutter brachte. Die Jünger des Johannes holten seinen Leichnam und begruben ihn. Dann erzählten sie Jesus, was geschehen war. Leute, ich verstehe diese Geschichte nicht. Ich verstehe nicht, warum Gott das nicht verhindert hat. Ich verstehe nicht, warum so ein Opfer notwendig war. Ich verstehe nicht, warum ein Märtyrertod überhaupt nötig ist. Ich begreife es nicht. Ich bin Mensch. Ich begreife es nicht. Und ich habe da meine Fragen. Ganz ehrlich. Auch meine Fragen, Gott, was soll der ganze Kram? Warum hast du das so zugelassen? Vielleicht wird mir das eine Ewigkeit irgendwann mal erklärt, weiß ich nicht. Aber ich lerne aus diesem Text auch, es gibt eben auch Opfer und Opferbereitschaft, ja, sogar bis in den Tod hinein. Jesus selbst hat das Opfer gebracht und ist in den Tod für uns gegangen. Vielleicht hat dieser Märtyrertod von Johannes etwas ganz Großes bewirkt im Reich Gottes, wir wissen es nicht. Aber eins lerne ich auch. Christsein muss auch die Bereitschaft mit sich bringen, für Jesus Opfer zu bringen. Sind wir in unserem reichen Deutschland dazu bereit, Opfer zu bringen, die richtig wehtun, Opfer zu bringen, die sogar den Tod bedeuten könnten, Opfer zu bringen, auf der Seite Jesu zu stehen und vielleicht dafür ausgelacht zu werden, Opfer zu bringen, vielleicht auch Freunde zu verlieren, weil sie sagen, du kleiner religiöser Spinner, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Sind wir bereit, auf der Seite Jesu verbindlich zu leben? Er, nicht ich? Das ist die Frage, die dieses Lebensbild Johannes an mich stellt. Meine Tochter hat vor vielen Jahren einmal gesagt, eine meiner Töchter, sie war in einem Missionsvortrag und in diesem Missionsvortrag wurde auch von Leuten gesprochen, die gelitten haben, auch gestorben sind. Papa, ich will das gar nicht. Ich will nicht sterben, nur weil ich gläubig bin. Was habe ich ihr gesagt? Gott wird dir dann, wenn du in so eine Situation kommen solltest, was ich nicht glaube, die notwendige Kraft geben. Gott wird uns immer in den Krisen die Kraft geben. Und er wird uns segnen. Und wenn wir uns auf die Seite Jesu Christi stellen, verbindlich stellen, dann wird er unser Leben segnen und es wird eine große Segensspur nach sich ziehen. Das ist die Botschaft dieses Lebensbilds. Amen.